Fortfahren und starten in den öffentlichen Teil. Herzlich willkommen. Wir starten also die Kameraaufzeichnung. Und ich möchte vorab darauf hinweisen, auch wenn dies eine öffentliche Sitzung ist, gilt es nicht, dass man einfach Ton- oder Bildaufnahmen anfertigen kann von dieser Sitzung. Das gilt gerade auch für die Besucherinnen und Besucher auf der Tribüne, die wir natürlich ganz herzlich begrüßen, sowie auch die Leute, die virtuell unserer Sitzung beiwohnen. Und die Zuwiderhandlung können zu einem Ausschluss sowohl des Ausschusses oder auch aus dem Bundestag in Gänze führen, wenn nicht sogar strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Also ich empfehle sehr, darauf zu verzichten, irgendwelche Bild- oder Tonaufnahmen anzufertigen. So, dann begrüßen wir jetzt zu dem Top 2 Bericht der Bundesregierung zu den digitalpolitischen Projekten und Plänen des Bundesministeriums für Gesundheit, den Bundesminister Prof. Dr. Karl Lauterbach, erstmals hier in dieser Wahlperiode überhaupt erstmals als Minister in diesem Ausschuss. Genau, herzlich willkommen. Er hat mitgebracht die Abteilungsleiterin, Frau Dr. Sekrowski, für Digitalisierung und Innovation. Wir hatten ja auch schon miteinander zu tun. Herzlich willkommen. Außerdem sind noch Dr. Jan Hensmann und Annegret Nims da. Und wir haben in diesem Ausschuss eine geballte Kompetenz von Leuten, die sich mit den Chancen der Nutzung der Daten befassen, genauso wie mit den Risiken, die das auch mit sich bringt. Und gerade bei sensiblen Gesundheitsdaten guckt man natürlich immer auch auf Berichterstattung, wenn man dann liest, dass Patientendaten irgendwie veröffentlicht wurden und sensible Daten so im Darknet oder zu Erpressungsversuchen genutzt werden. Da gucken wir natürlich immer sehr kritisch hin. Aber da werden Sie uns sicherlich sagen, wie Sie das Gesundheitsministerium aufstellen. Also wir haben jetzt vorgesehen, dass Sie 5 Minuten ein Eingangsstatement halten. Dann haben wir 2 Debattenrunden. Und zwar machen wir das hier so, dass jede Fraktion 5 Minuten Rede und Antwort direkt mit Ihnen im Dialog stehen kann. Das ist anders als in anderen Ausschüssen. Das hat ein bisschen mehr Dynamik und man kriegt auch tatsächlich Antworten auf die Fragen. Deshalb machen wir das hier sehr gerne. Also von daher darf ich Sie um Ihr Eingangsstatement bitten. Herzlich willkommen, Herr Lauterbach.
Ja, vielen Dank, Frau Rösner. Ich darf mich für die Gelegenheit ganz herzlich bedanken, insbesondere für das Privileg, mit Ihnen zu diskutieren, Fragen zu beantworten, vielleicht auch gemeinsam weiterzukommen. Das sind wichtige Gelegenheiten für uns. Wir arbeiten an einer großen Digitalstrategie. Die Digitalstrategie hat 2 unterschiedliche Richtungen, die aber parallel ausgerichtet sind. Das eine oder dann also fast parallel ausgerichtet sind. Das eine ist die Verbesserung der Versorgung. Und da ist unser zentraler Ansatz die Schaffung einer Opt-out-Variante einer elektronischen Patientenakte. Das ist dort also die Kernbotschaft, das Kerninstrument. Ich mache auch noch ein paar andere Instrumente, aber wir machen ein Digitalgesetz, wo diese Opt-out elektronische Patientenakte das zentrale Element sein soll. Und was wird damit erreicht? Also weshalb braucht man das? Wo hat das klinisch eine Bedeutung? Das ist das, was wir schon im Sinne hatten vor 20 Jahren, als ich an der Einführung der damaligen elektronischen Patientenkarte beteiligt gewesen bin. Das waren damals Reformvorschläge für die damalige Gesundheitsministerin Ulla Schmidt. Ist es einfach in Deutschland so, dass man also häufig Befunde, wenn man sie braucht, nicht hat, obwohl es sie eigentlich gibt, sind nicht da, aber sie wären möglich. Das passiert also immer wieder. Ich kann davon selbst auch ein Lied singen, wenn dann also für Zweitmeinungen beispielsweise Befunde reinkommen und da wird darauf verwiesen, der Vorbefund, keine Veränderung oder die Veränderung von im Vergleich zum Vorbefund. Der Vorbefund ist aber dann nicht da. Diese Befunde sind nicht da. Somit, also das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, sind auch Doppeluntersuchungen. Wenn Untersuchungen schon einmal gemacht worden sind, die Befunde sind aber nicht da, dann muss die Untersuchung häufig wiederholt werden. Und wenn man sich als Arzt vorstellt, es gibt alle Daten, die man benötigt, an einem Platz, die kann man abrufen. Sie sind im Verlauf, sind sie sichtbar. Und sie können auch leicht untersucht werden, beispielsweise mit einer Suchfunktion. Denn wenn Patienten große Patientenakten haben, dann sind das ja sehr viele Daten. Und dann macht es einen Riesenunterschied, ob ich elektronisch die Daten sichten kann oder ob ich mich durch einen Berg von Daten wühlen muss, den der Patient mit hat. Das sind große Veränderungen. Das ist etwas, was wir erreichen wollen. Und wir wollen das aber auf eine Art und Weise machen, dass es für den Patienten sicher ist und dass es auf der anderen Seite auch sehr bequem ist. Also bequem soll es sein, indem es einfach eine automatische, also elektronische Patientenakte gibt. Es sei denn, man entscheidet sich dagegen. Und das Dagegenentscheiden muss auch möglichst einfach sein, sodass keiner die elektronische Patientenakte hat, der sie nicht wirklich will. Somit ist die Opt-out-Funktion erstmal, dass wir einen hohen, ja, sage ich mal, Durchdringungsgrad der elektronischen Patientenakte erreichen. Und zum Zweiten, in der Nutzung wollen wir die elektronische Patientenakte so machen, dass sie auch sicher genutzt werden kann. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel in der Akte bestimmte Befunde nicht erst auftauchen sollen, dann also muss das sichergestellt werden, dass die auch nicht in die Daten, also der Akte hineinkommen. Bei einigen sensiblen Diagnosen oder Behandlungen wollen wir das sogar vorgeben, dass der Arzt da fragen muss, darf ich das in Ihre elektronische Patientenakte schreiben? Zum Beispiel bei einer HIV-Erkrankung, zum Beispiel also bei einer Stadtgartensuizidalität, vielleicht auch bei psychiatrischen Diagnosen, sodass dort gefragt wird, wollen Sie das wirklich in Ihrer Patientenakte haben? Wir wollen ausschließen, dass etwas in die Patientenakte hineingeht, was der Patient nicht will. Das kann also systematisch dann abgefragt werden. Und der Arzt, der kann also die Patientenakte nur einsehen, wenn der Patient es ihm erlaubt, mit der versicherten Karte, somit, wenn man so will, die elektronische Patientenakte freigibt. Und es kann auch so sein, dass also der Arzt die also Möglichkeit bekommt, also in die Patientenakte hineinzublicken, sie zu nutzen, aber nicht hineinzuschreiben. Und es sollte auch umgekehrt möglich sein, sodass der Patient wirklich zu jedem Zeitpunkt die Rechte über seine Daten behält. Und damit bin ich auch schon beim letzten Punkt zur elektronischen Patientenakte. Was sehr wichtig ist, dass der Patient ja jetzt die Daten häufig nicht hat. Also sind oft bei ganz unterschiedlichen Ärzten in den Praxen oder in der Praxissoftware, nur der Patient hat nicht viel. Er hat vielleicht ein paar Befunde, die fotokopiert worden sind, die er zu Hause in einen Ordner bringt, aber er hat eigentlich kein Eigentum an seinen Daten. Das soll sich ändern. In dem Moment, wo die Daten auf der elektronischen Patientenakte abgespeichert sind, hat der Patient die Daten und hat auch Zugriff. Und er kann über die App, die von seiner Krankenkasse gestellt wird, kann er diese Daten auch einsehen. Auch was sehr wichtig ist, jeder Zugriff auf diese Daten wird protokolliert. Somit würde zum Beispiel, was nicht kommen wird, aber nur mal gedacht, wenn jetzt ein unbefugter Zugriff auf die Daten erfolgt wäre, dann wäre das in der elektronischen Patientenakte wäre das protokolliert und hätte die entsprechenden strafrechtlichen Konsequenzen auch. Ganz kurz noch zum Gesundheitsdatennutzungsgesetz, also das zweite große Gesetz, was wir da machen im Rahmen unserer Digitalstrategie. Da wollen wir die vorhandenen Krankenkassendaten, also Abrechnungsdaten, aber auch Registerdaten, wie zum Beispiel Krebsregisterdaten und perspektivisch auch andere Daten, zum Beispiel also Genomdaten, Genom.de-Daten, oder aber auch also Daten, die gewonnen werden aus also großen Studien, zum Beispiel der NACO-Studie, sehr wichtige Studie in Deutschland. Wenn man diese Daten miteinander verknüpfen könnte, dann käme man sehr viel weiter bei longitudinaler Forschung. Das können wir derzeit nicht machen. Da sind wir ein Entwicklungsland. Das führt dazu, dass viele Pharmafirmen also am deutschen Standort abnehmend interessiert sind. Das muss kommen. Das wollen wir hier erreichen. Und wir wollen das auch auf eine sichere Art und Weise machen, dass es keinen zentralen Pool gibt, wo all diese Daten gelagert sind, sondern die Daten bleiben dezentral gelagert und werden also auch bei dem Punkt der Auswertung durch einen Research Identifier, durch eine also einschlägige, pseudonymisierende also Vergabenummer, werden die Daten miteinander verknüpft, können dann wissenschaftlich also ausgewertet werden. Aber die Daten also bekommt der User nie in die Hand, sondern er kann nur auswerten, er muss zu den Daten kommen, nicht umgekehrt. Und damit also werden wir also Dinge möglich machen, die wir in Deutschland dringend benötigen. Ich kann dafür später vielleicht im Frageteil Beispiele nennen, aber wir müssen hier weiterkommen. Insgesamt also große Schritte, diese beiden Gesetze. Wir sind relativ weit in der Vorbereitung. Ich könnte noch etwas zum Datenschutz sagen, also wenn das gewünscht wird. Aber also große Schritte, die wir jetzt gehen. Wir sind relativ weit. Wir sind also in der Abfassung dieser Gesetze und hoffen, diese bald in die Ressortabstimmung bringen zu können. Und jetzt freue ich mich auf Ihre Diskussion und Ihre Fragen.
Ganz vielen Dank. Und Fragen zum Datenschutz werden sicherlich noch kommen. Da wird es sicherlich ein gutes Gespräch geben. So, für die SPD-Fraktion Matthias Miebes.
Ja, guten Tag, lieber Herr Minister. Ich finde es schön, dass Sie als aktiv agierender Digitalminister heute Gast in diesem Ausschuss sind. Und wir alle wissen, wir haben Rückstand beim Thema Digitalisierung und Datennutzung im Bereich Gesundheit in Deutschland. Und ich finde, Sie haben in der letzten Woche einen umfangreichen und vor allem mutigen Aufschlag gemacht. Und ich bin auch der Meinung, dass das unseren Respekt und vor allem unsere Unterstützung verdient. Meine erste Frage dreht sich um konkrete Mehrwerte. Der Erfolg dieser Reform wird sich danach richten, ob wir es schaffen, konkrete Vorteile zu bringen. Was planen Sie in den ersten beiden Jahren als wirklich spürbare, konkrete Verbesserung für die Patientinnen und Patienten in Deutschland?
Okay, vielen Dank. Also wir wollen zunächst einmal ab dem 1. Januar 2024 wollen wir das E-Rezept schon also anbieten. Und zum Zweiten, wenn die also elektronische Patientenakte dann kommt im Laufe des Jahres 2024, dann kann der Patient auch die Daten, die er schon hat, dort also hochladen, hat einen Platz quasi, wo seine Daten liegen und gewinnt sofort quasi das Gefühl, was ja komplett neu sein wird. Das sind jetzt meine Daten. Also wenn die Daten eingeführt werden aus den Praxen, wo er behandelt wird, dann hat er plötzlich Zugang zu seinen Daten. Er ist dann im wahrsten Sinne des Wortes erstmalig Herr der Daten. Jetzt sind die Daten sehr häufig in den Praxen platziert und der Patient hat keinen oder geringen Zugang.
Und wenn wir uns anschauen, dass wir Nutzen aus der digitalen Patientenakte heraus kreieren, dann hängt auch dieser Erfolg davon ab, dass wir möglichst gut strukturierte, standardisierte Daten dort reinbekommen. Welchen Weg verfolgen wir, dass wir möglichst zügig strukturierte, standardisierte Daten dort hineinbekommen?
Ja, wir werden mit dem anfangen, was man relativ also gut strukturieren kann. Das sind also Arzneimitteldaten. Wir werden aber auch also andere also Strukturen bilden. Beispielsweise eine Patientenkurzakte ist also angedacht. Dann eben Vitalparameter können sehr gut strukturiert werden. Und von da geht es dann weiter. Aber ich würde es nicht auf strukturierte Daten alleine beschränken, sondern wir wollen auch am Anfang, ganz klar, das wird wichtig sein, gerade bei älteren Befunden, also wollen wir auch PDF-Lösungen zulassen. Denn also wenn das dann an einem Platz also analysierbar ist, ist es dann, das ist trotzdem auch ein großer Wert. Aber wo immer möglich sollen die Daten strukturiert sein.
Sie haben gerade erwähnt, dass es auch darum geht, die digitale Patientenakte so auszugestalten, dass sie auf der einen Seite sicher ist und auf der anderen Seite auch eine praktikable, gut nutzbare Lösung im täglichen Gebrauch ist. Welche Arbeitsprozesse wollen Sie einführen, um sicherzustellen, dass auf der einen Seite Datenschutz und auf der anderen Seite eine praktikable Datennutzung zusammen möglich werden?
Ja, wir arbeiten ja nicht isoliert, sondern der gesamte Prozess, also der Entwicklung der elektronischen Patientenakte, wo wir jetzt sind, hat stattgefunden, indem wir uns also seit September des letzten Jahres sehr regelmäßig auch mit also Praktikern, aber auch Spezialisten getroffen haben. Ich glaube, wir haben uns mit insgesamt mehr als 500 Leuten haben wir uns getroffen und wir sprechen das ab. Der Grundgedanke ist immer der, wir achten auf Datenschutz. Beispielsweise, was ich eben beschrieben habe, dass ich also bei sensiblen Diagnosen, da muss der Arzt dann fragen, darf ich das in Ihrer Patientenakte schreiben oder nicht? Und da kann der Patient also einfach ohne Probleme ablehnen. Und, oder beispielsweise die Daten, die, also ich kann, der Arzt kann nicht zugreifen, ohne dass der Patient da ist. Also durch, das wird freigeschaltet durch die elektronische Patientenakte. Das kann dann noch nachlaufen, das muss aber dann zeitlich begrenzt sein. Und wir überlegen uns dann, wie lange kann so eine Akte offen bleiben, bevor sie sich schließt und so weiter und so fort. Das heißt, wir überlegen uns wirklich mit Praktikern, wie ist das also umzusetzen, wie kriegen wir das hin, sodass das also möglichst einfach funktioniert wird. Wir arbeiten auch an also Sicherheitslösungen. Zum Beispiel soll es am Anfang also an der bewährten, also bei den also Daten, die jetzt für Forschung genutzt werden, soll es bei der bewährten End-zu-End-Verschlüsselung bleiben. Wir überlegen uns also, wie kann es sichergestellt werden, dass da kein also Datensatz wegkommt, somit also kommen die Daten gar nicht zusammen, also es sei denn, sie sind in der Analyse für eine spezielle Frage und so weiter. Also somit, also wenn man so will, Point of Care, also Art der Versorgung. Wir gehen mit Praktikern durch und ich lasse mich das persönlich auch beraten, wie kriegen wir das hin, dass es gut, dass es einfach funktioniert, aber sicher ist.
Super, danke.
Vielen Dank. Ich habe so ein bisschen die undankbare Aufgabe, auf die Zeit zu achten, damit alle auf ihre Kosten kommen. Von daher bin ich da manchmal ein bisschen zappelig hier nebendran. Franziska Hoppermann für die CDU-CSU-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrter Herr Minister, vielen Dank, dass Sie uns heute zur Verfügung stehen. Ich habe mit Interesse Ihre Digitalstrategie gelesen, auch die vielen bunten Bilder darin gesehen und die vielen Zukunftsbeschreibungen. Aber ehrlich gesagt tragen Sie damit ja auch ein bisschen Eulen nach Athen. Also das ist ja jetzt nicht neu. Und die Vorteile sind auch nicht neu. Und die elektronische Patientenakte gibt es nun schon zuvor. Das, was Sie aus meiner Sicht neu vorschlagen, ist das Opt-out-Modell. Und ich habe sofort den ganzen Aufschrei gehört der Datenschützer, die überall sozusagen schon beim E-Rezept das zum Scheitern gebracht haben. Wie genau soll das jetzt dann also wirklich zum Fliegen kommen?
Ja, vielen Dank. Also es ist nicht ehrenrührig, wenn also Dinge gut gemacht werden, die auch schon früher angedacht gewesen sind. Und also ich habe ja selbst eingeräumt, dass ich also schon vor 20 Jahren am Konzept der elektronischen, damals noch Patientenkarte, gearbeitet habe. Somit also kenne ich ja den gesamten Verlauf. Nein, nein, also der Unterschied ist einfach der, wir machen das jetzt, wir also packen das an. Und die also Opt-out-Lösung ist von zentraler Bedeutung, weil wir haben ja jetzt auch schon die elektronische Patientenakte. Sie wird aber von weniger als 1% der Versicherten verwendet. Wir sehen noch keinen nennenswerten Zuwachs. Es sind sehr häufig Mitarbeiter sogar von Krankenkassen. Und das ist kein Zustand. Und also daher also wollen wir uns da nach vorne arbeiten, kommen mit einer klar definierten, klugen Sicherheitsstruktur, setzen das dann um und werden es auch dann in den Alltag bringen.
Aber wie räumen Sie denn die Bedenken der Datenschützer und vieler Fachleute aus, die es dabei gibt?
Also beim Datenschutz ist es so, berechtigte Datenschutzbedenken sind ja wie Gold. Weil wenn man die nicht aufgreift, passieren einem Fehler, für die man büßt. Von daher, das nehmen wir sehr ernst. Das nehmen wir schlicht und ergreifend sehr ernst. Trotzdem ist es so, dass so, es gibt manchmal auch Situationen, da muss also eine Priorität gesetzt werden. Und also die Priorität also bei der Opt-out-Variante, das haben wir ja auch in den Koalitionsvertrag schon geschrieben, ist die, also wir wollen, dass es stattfindet. Wir wollen, dass also tatsächlich die elektronische Patientenakte auch genutzt wird. Und wir werden das dann mit allen Sicherheitsvorkehrungen ausstatten, die notwendig sind. Ich hatte eben schon beschrieben, also die elektronische, also die Versichertenkarte muss genutzt werden, um das freizuschalten. Es ist also nur zu nutzen, wenn es für mich freigegeben ist. Der Arzt muss sich identifizieren mit seinem Heilberufeausweis und so weiter. Das ist also sehr stark eingeschränkt. Also, und daher kommen wir zum Schluss zu einer sicheren Lösung, die die Datenschützer überzeugen wird.
Ich bin gespannt. Ich habe noch eine andere Frage, und zwar zur Zukunft der Gematik. Sie planen ja einen völligen Umbau der Gematik, und die ja gegründet wurde eigentlich nur für Entwicklung, also für Projekte, nicht für den Betrieb von Fachverfahren. Sie planen jetzt einen kompletten Umbau. Wie einvernehmlich ist denn der Umbau mit den anderen Partnern, die noch an der Gematik beteiligt werden?
Ja, wir haben ja für das vorgelegte Strategiepapier haben wir mit dem Titel Gemeinsam digital haben wir sehr viel Zustimmung bekommen. Auch von den Partnern, die also von der Veränderung der Rolle oder von der Veränderung ihrer Rolle in der Gematik betroffen wären. Von daher gehe ich davon aus, dass wir da einvernehmlich hinkommen. Und wir müssen weiterkommen. Also wir können ja nicht so verharren, das kann nicht funktionieren. Wir haben ja Defizite, von daher werden wir die Gematik entsprechend umbauen.
Was für Hindernisse gibt es bei dem Umbau der Gematik aktuell?
Wir bauen also die Gematik um, um die Konzepte, die wir gerade hier diskutieren, schneller umsetzen zu können. Da wird es viele Zwischenschritte geben, da wird man sich vieles überlegen müssen. Eben auch schon das Sicherheitskonzept angesprochen. Also wir müssen uns überlegen, also was ist die Zukunft von Konnektoren, was könnte da kommen und so weiter. Also wir müssen einfach da Tempo gewinnen. Und um dieses Tempo zu gewinnen, also bauen wir die Gematik um.
Und dann habe ich mit Interesse in Ihrem Papier gelesen, dass die Digitalstrategie evaluiert und fortgeschrieben werden soll unter Beteiligung von Dritten. Von wem und wann wird denn die Digitalstrategie evaluiert und fortgeschrieben?
Das also steht noch nicht fest, aber es wird auf jeden Fall unabhängiger wissenschaftlicher Sachverstand hinzugezogen werden. Und wir besprechen weiterhin allerdings auch die Prozesse mit den Partnern aus der Selbstverwaltung, was wir ja jetzt machen. Also ich hatte ja eben diesen partizipativen Prozess beschrieben, den wir im November also begonnen haben, bei einer Auftaktkonferenz hier in Berlin. Und das wollen wir weitermachen.
Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen, Maria Kleinschmeicker.
Ja, erstmal, Herr Minister, danke schön für die Ausführungen schon vorweg und auch von unserer Seite. Wir freuen uns sehr, dass die Digitalstrategie endlich vorliegt. Das ist ein Anliegen, was mich viele Jahre bewegt hat und gleichzeitig auch eine Herangehensweise, dass man danach schaut, wie kriegen wir möglichst schnell für die Menschen auch erfahrbaren Nutzen hin. Und gleichzeitig finde ich es eine sehr, sehr deutliche Ermutigung, dass wir über die 1%-Nutzung, wo wir heute stehen, wegkommen. Wir sind mal sehr früh mit diesem Digitalisierungsprozess vor 20 Jahren gestartet. Aber man muss sagen, wir sind jetzt ungefähr am Ende der europäischen Entwicklung. Und deshalb ist es sehr höchste Zeit, dass wir vorankommen. Dankeschön an der Stelle. Es sind ja schon einige Dinge angesprochen worden. Und Sie haben selber noch mal als wesentliche Neuerung auch die Opt-out-Regelung genannt. Und sie steht auf der einen Seite im Koalitionsvertrag. Zum anderen ist es ja ein Wechsel zu dem, was wir jetzt haben. Können Sie noch mal erläutern, was der entscheidende Unterschied ist? Das ist das eine. Und was es bedeutet für Versicherte, die sich entscheiden, sie möchten tatsächlich diese Regelung in Anspruch nehmen. Können die beispielsweise das E-Rezept nutzen? Können die den elektronischen Medikationsplan nutzen? Das sind ja Fragen, die die Menschen bewegt und die durch diesen Wechsel dann zu einer Veränderung führen könnten. Und das wüsste ich gerne.
Ja, der wichtigste Unterschied in der Opt-out-Lösung im Vergleich zur Opt-in-Lösung liegt darin, dass wir mit der Opt-in-Lösung tatsächlich den Nutzerkreis nicht nennenswert, nicht wesentlich verbreitern könnten. Das würde bedeuten, dass also viele versicherte Patienten nicht in den Genuss der medizinischen Vorzüge einer EPA kämen, weil sie einfach schlicht die Opt-in Variante nicht ausreichend nutzen können oder nicht also beantragt haben, und es gibt Hürden. Wenn man diese Hürden abbaut, dann wird man etwas mehr Versicherte bekommen. Aber es wird nie so sein, als dass es wirklich bequem ist, also dass es automatisch ist, dass man dabei ist und man wählt sich heraus, wenn man nicht möchte. Das ist also der entscheidende Unterschied. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir den Menschen, also wenn dann tatsächlich diese elektronische Patientenakte im breiten Stil eingeführt wird, dass wir den Menschen erklären, was die Vorzüge sind, aber auch wie leicht es ist, also ein Opt-out zu machen. Und dann, glaube ich, ist das der richtige Weg, kommt man da zurecht. Die Frage, die hier im Raum stand, liebe Maria Kleinschmank, die lief ja darauf hinaus, was verliert derjenige, der jetzt die Opt-out-Lösung wählt? Kann der zum Beispiel das elektronische Rezept nicht bekommen? Doch, das elektronische Rezept also kann er bekommen, unabhängig von der EPA. Und somit kann er auch einen Medikationsplan bekommen. Aber er hat halt nicht die Befunde zur Hand, also auf der EPA. Und er hat nicht also die Möglichkeit, wenn es immer mehr Befunde werden, gerade bei älteren Menschen, dass also all diese Befunde auch gesichtet werden können, schnell ausgewertet werden können von jemandem, der sich durch das Material durcharbeitet und sich ein Gesamtbild vom Patienten macht. Man hat eine schlechtere Versorgung im Einzelfall, und das macht einen großen Unterschied.
Dankeschön. Meine zweite Frage richtet sich an die Nutzung der Daten für die Forschung. Und da geht es ja auch immer darum, wie können wir die doch sensiblen Daten, die da zugrunde liegen, dann auch so schützen auf der einen Seite, aber gleichzeitig den Gewinn für die medizinische Forschung auch realisieren. Dabei wird ja über das Forschungspseudonym gesprochen. Können Sie uns das hier erläutern?
Ja, vielen Dank, das mache ich gerne. Ich hatte eben ja schon ausgeführt, dass wir diese Datensilos haben, die wir bisher nicht verknüpfen können. Beispielsweise die Abrechnungsdaten der Krankenkassen, dann die Registerdaten, zum Beispiel Krebsregister, vielleicht in Zukunft Narkodaten oder aber Genomdaten, also Daten, die silohaft nebeneinander liegen, die dann aber also miteinander verknüpft werden können über in der Regel die versicherten also Identität. Und dann kann man für den Zweck einer Auswertung, also für den Zweck einer einzigen Auswertung, kann man dann ein also Pseudonym vergeben. Und über dieses Pseudonym können dann entsprechende Auswertungen, Berechnungen gemacht werden. In Israel geht man weiter und erlaubt über eine Brücke, die technisch jetzt von mir nicht beschrieben werden soll, die Rückverfolgung der Patienten, um speziellen Patienten dann also Therapien anzubieten, für die sie besonders in Frage kommen. Das ist also etwas, was dort also gemacht wird. Aber das beabsichtigen wir jetzt nicht, sondern wir wollen tatsächlich mit so einem, ich nenne es jetzt einfach mal Forschungspseudonym, wollen wir die Daten zusammenführbar machen, sodass dann auch also longitudinale Studien beispielsweise durchgeführt werden können, was jetzt nicht ginge.
Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion Maximilian Funke-Kaiser.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrter Herr Lauterbach, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Vielen Dank auch für die Vorstellung der Digitalisierungsstrategie aus Ihrem Haus, für die Pläne im Gesundheitswesen, die ja auch auf Basis der Digitalstrategie unseres Digitalministers Volker Wissing resultiert. Was wir sehr, sehr gut finden in der Digitalisierungsstrategie, dass auch der Nutzeraspekt in den Mittelpunkt gestellt wird, was, denke ich, sehr, sehr wichtig ist in der Gesamtbetrachtung. Unumstritten ist auch die Notwendigkeit der Etablierung mehrerer Zugangsmöglichkeiten zu dem E-Rezept, zu der elektronischen Patientenakte. Wir haben jetzt im Paragraph 291 Absatz 8 SGB V ja in der letzten Reform implementiert, dass man unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten auswählen kann. Also man die Entscheidung in die Hand des Versicherten gibt. Man neben der eIDAS-Klassifizierung hoch mit der EGK und PIN und dem neuen Personalausweis und der PIN andere angemessene Sicherheitsniveaus auswählen. wählen kann. Diese Spezifizierung des weiterhin angemessenen Sicherheitsniveaus der Gesundheits-ID bedarf das Einvernehmen des BSIs und des BFDIs. Ist das Einvernehmen des BFDIs und des BSIs hier bezüglich bereits da? Die Zeit läuft.
Die, genau, also was ist genau die Frage, ob die, dass die Einvernehmenslösung des BSI?
Nee, die Frage ist, ob das Einvernehmen bereits vorliegt.
Für die Lösungen, die wir jetzt hier vortragen.
Für die Lösung, dass man ein anderes angemessenes Sicherheitsniveau wählen kann, um in die EPA oder das E-Rezept sich einzuloggen.
Genau, dann wir sind in intensiven Gesprächen, das ist ganz klar. Und also in dem Moment, wo die Gespräche erfolgreich sind, berichte ich sehr gerne. Aber derzeit finden die Gespräche noch statt.
Also das Einvernehmen liegt noch nicht vor?
Also wir sind in Gesprächen zum jetzigen Zeitpunkt, die auch gut laufen. Aber tatsächlich, wir haben also uns noch nicht, also wir haben uns noch nicht einvernehmlich geeinigt zum jetzigen Zeitpunkt.
Okay, also das Einvernehmen liegt noch nicht vor. Das ist ja insofern auch wichtig, weil das ja auch letzte Woche Thema war. Es gibt ja nur im Gesundheitswesen die Einvernehmensregelungen. Halten Sie das für angemessen, Einvernehmensregelungen ausschließlich im Gesundheitswesen, wo wir doch in anderen Bereichen eine reine Benehmensregelung haben?
Ja, also im Entwurf, der Ihnen ja vorliegt, ist ja vorgesehen, dass es also eine Regelung gibt, dass also das BSI und das BFDI ergänzt werden, also um Ethiker und Mediziner, also die dann auch aus einer aus der Sachlogik heraus also bestimmte Dinge also gut beurteilen können, und dass man durch so ein Gremium die Dinge regeln würde, somit also etwas breiter aufgestellter Sachverstand. Und das würde dann die also Einvernehmensregelung, die wir jetzt haben, ersetzen. Das sind die also bekannten Pläne, die wir ja auch formuliert haben. Und auf der Grundlage wird jetzt verhandelt.
Ich möchte an der Stelle sagen, ich begrüße das, in eine Benehmensregelung sich zu begeben, damit wir hier auch Geschwindigkeit reinbekommen. Jetzt haben Sie bereits dieses Forum angesprochen in der neuen Digitalagentur. Wie soll denn das genau aussehen? Wie können wir dadurch vielleicht auch noch den Datenschutz sogar stärken, wenn wir so ein Forum auch etablieren mit Datenschützern, mit Personen aus dem BSI, aber eben auch anderen Stakeholdern, die wesentlich dazu beitragen, um die ganzen Punkte in dieser Digitalisierungsstrategie zum Fliegen zu bekommen?
Ja, in der Tat, das ist auch vorgesehen, und der eben von mir schon angesprochene partizipative Prozess muss weitergehen. Der hat uns bisher auch sehr geholfen, und daran wollen wir festhalten und damit Fachleuten im Kontakt bleiben, aber auch mit Nutzern. Und das kann nur so funktionieren. Ich glaube, dass das Tempo, was wir hier also jetzt also gewinnen und auflegen, dass dieses Tempo nur haltbar sein wird, wenn wir weiter mit den Nutzern und den Experten uns sehr eng abstimmen, was wir bisher gemacht haben.
Dann meine letzte Frage, auch bezugnehmend auf die Digitalagentur. Bislang übernimmt ja die GKV die Finanzierung der Digitalagentur. Die übernimmt gerade aktuell einen nicht ganz unerheblichen Teil von 93%. Wenn wir jetzt die Komplettübernahme des Bundes haben, wie sieht die Finanzierung zukünftig aus?
Am konkreten Finanzierungskonzept wird noch gearbeitet. Es wird aber dabei bleiben, dass die GKV einen erheblichen Teil der Kosten tragen wird.
Vielen Dank für die AfD-Fraktion, Beatrix von Storch.
Ja, vielen herzlichen Dank. Herr Minister, auf Seite 15 von dem Papier zur Digitalisierungsstrategie ist sehr ausführlich dargestellt, was Sie alles erreichen wollen mit der unter anderem Patientenakte, die allgemeine und individuelle Gesundheits- und Pflegerisiken sollen schneller identifiziert werden. Krankheiten und Krankheitsfolgen sollen sogar vermieden werden. Diagnostik soll verbessert werden, Behandlung soll verbessert werden, Versorgung soll verbessert werden. Das Ganze soll sicher und bequem sein. Das ist doch hervorragend. Wer will das nicht? Deswegen die Frage, warum vertrauen Sie nicht darauf, dass die Menschen freiwillig im Rahmen eines Opt-in dann von dieser Patientenakte Gebrauch machen, anstatt, so wie Sie es jetzt vorsehen, dagegen widersprechen müssen, wenn Sie all diese hervorragenden Dinge nicht haben möchten. Also warum dieser ja doch Zwang erstmal, weil man halt widersprechen muss, wenn man es nicht möchte. Und können Sie sich vorstellen, dass wenn zunächst die Opt-out-Möglichkeit besteht, wenn Sie Ihren Weg weitergehen, die irgendwann abgeschafft wird, sodass man eben eine Patientenakte, eine elektronische führen muss oder hat, auch wenn man es nicht möchte, weil der Weg zum Opt-out versperrt wird. Sie werden vermutlich sagen, das wird nicht passieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das glaubwürdig von Ihnen versichert werden kann. Aber vielleicht sagen Sie erst mal was dazu.
Ja, vielen Dank. Zunächst einmal, viele Menschen unterschätzen das Risiko plötzlich eintretender schwerer Krankheit. Und also, wenn jemand sich für fit hält, gesund hält und schiebt das weg, er sagt, ich brauche jetzt keine elektronische Patientenakte, aber plötzlich ist es soweit, dann also verändern sich die Prioritäten. Und es ist aus meiner Sicht sehr wichtig, dass man bei einer also so bedeutsamen Verbesserung auch der Versorgung, auch der Menschen in der Fläche, dass wir es tatsächlich so einfach machen wie möglich, dass möglichst viele Menschen davon also profitieren können. Ich möchte einfach nicht diejenigen zurücklassen, die sich für gesünder gehalten haben, als sie sind, oder die vielleicht also aus Barrieregründen nicht also das gemacht haben, oder die einfach so wenig Zeit haben, dass sie sich damit nie beschäftigt haben und so weiter. Es ist einfach etwas, was gut funktioniert, was wirkt, was so viele Vorteile bringt, dass wir es einfach allen zur Verfügung stellen wollen. Und eine Zwangslösung, die ist ausgeschlossen, schon alleine deshalb, weil das datenschutzrechtlich überhaupt nicht ginge. Also wie soll das denn funktionieren? Das ist ganz klar. Dann würde ich ja quasi, dann würde ich als Arzt beispielsweise einsehen können, die Daten, die der Patient gar nicht so will, dass ich sie überhaupt speichere. Das kann nicht richtig sein.
Ja, dann kann es, ich stimme Ihnen zu, dann kann es aber auch nicht richtig sein, dass das zunächst mal bei allen Menschen passiert, die, ich fasse es ein bisschen kurz in Ihren Worten, ein bisschen zu dumm oder zu naiv sind, zu erkennen, was für ein großer Vorteil das für sie hat. Das heißt, von allen wird das erst mal gespeichert, von dem, was Sie sagen, was möglicherweise eben dann gar nicht auf Dauer gespeichert werden kann. Also dieser, ich sage mal, staatliche Übergriff Ihrerseits, der sagt, das müssen alle bekommen, auch wenn sie ein bisschen zu dumm sind, zu verstehen, wie gut es für sie ist, den teile ich nicht. Aber ich möchte was Zweites fragen zum Thema Datensicherheit. Sie haben gesagt, es gibt berechtigte Datenschutzbedenken, die sind wie Gold. Aber man muss halt Prioritäten setzen, haben Sie dann noch gesagt. Und Sie haben gesagt, es werden alle Zugriffe auf die Daten werden dokumentiert, damit auch die unzulässigen Zugriffe dann strafrechtlich verfolgt werden kann. Also Sie rechnen bereits damit, dass es unzulässige, illegale Zugriffe auf diese hochsensiblen Daten geben kann, die dann strafrechtlich verfolgt werden können. Das beruhigt mich ehrlicherweise nicht wirklich. Ich würde lieber sehen, dass die Menschen nicht gezwungen sind, zunächst mal bei dieser Geschichte mitzumachen.
Zunächst einmal, ich habe nicht von dummen Menschen gesprochen. Das bitte ich also klarzustellen.
Sie haben gesagt, die das nicht erkennen und die davon keinen Gebrauch machen wollen. Sie haben das nett umschrieben.
Es gibt sehr intelligente Menschen, die sich für gesünder halten, als sie sind. Und es gibt sehr intelligente Menschen, die sich mit dem Thema jetzt nicht beschäftigen wollen. Und ich habe auch ausdrücklich von Barrieren gesprochen. Also ich kategorisiere die Menschen nicht in dumm und nicht dumm. Das ist nicht meine Art. Und eine solche Unterscheidung spielt auch für unsere Konzepte keine Rolle. Und zum Zweiten, es ist richtig, dass es Prioritäten geben muss. Und wir sind vom Wert einer deutlichen Verbesserung der medizinischen Versorgung durch die elektronische Patientenakte im Opt-out-System sind wir überzeugt. sind wir voll überzeugt. Und damit ist es richtig, dass man im Einzelfall auch mal einen Missbrauch erleben wird. Das ist im Einzelfall nicht zu vermeiden. Das kann im Einzelfall passieren. Aber soll ich Ihnen etwas sagen? Willkommen in der Welt, in der wir leben. Das willkommen, also wie oft kommt denn da, wie oft werden denn in Praxen beispielsweise Befunde also entwendet oder in Kliniken oder es werden also Daten unsicher per Fax oder per WhatsApp geschickt und dergleichen. Also wir sind doch in der Welt unterwegs, wo es im Einzelfall eine solche Situation gibt. Und hier haben wir die Möglichkeit, das zu dokumentieren. Wenn das ein Arzt beispielsweise machen würde, der damit also quasi ja auch gegen die Datenschutzregeln also verstößt und so, das hat gravierende Konsequenzen. Das kann auch berufsrechtliche Konsequenzen haben. Das heißt, wir werden das gut im Griff haben und es wird auf Einzelfälle wird das reduziert sein, aber Einzelfälle, die wir auch jetzt schon haben.
Vielen Dank für die Linke, Anke Domscheit-Berg.
Schon wieder Einzelfälle.
Ja, herzlichen Dank. Bevor ich mich mit der Digitalstrategie befasse, eine andere Frage vorneweg. Ich frage seit mehreren Jahren ja die Anzahl besetzter IT-Sicherheitsstellen ab. Und natürlich ist im Gesundheitsbereich das Thema IT-Sicherheit, Sie haben es ja selber angesprochen, besonders wichtig. Aber im BMG sind seit mehreren Jahren über 80% oder knapp 80% der IT-Sicherheitsstellen unbesetzt. Warum? In der gleichen Zeit wurden weit über 1500 IT-Sicherheitsstellen im Bund besetzt, also Fachkräftemangel. Bei 9 offenen Stellen ist es nicht.
Ja, wir bemühen uns wirklich, alle notwendigen Stellen zu refinanzieren. Und es ist nicht immer gleichermaßen einfach. Die also Haushaltsverhandlungen sind schwierig.
Die Stellen gibt es, die sind da.
Die, also sind
die sind nur nicht besetzt.
Dann genau, also daran also arbeiten wir intensiv. Frau Otsigowski, vielleicht können Sie hier ausführen.
Sehr gern. Also erst einmal, es geht nicht um Stellen, die sich jetzt gerade inhaltlich beispielsweise mit Themen wie der elektronischen Patientenakte beschäftigen, sondern da geht es um Stellen, die sich um die Sicherheit der IT-Infrastruktur des BMG kümmern. Das ist also nicht jetzt konkret in Ministerialsprache, nicht in der Abteilung 5 angesiedelt, sondern in der Abteilung Z tatsächlich an der Stelle. Und zum anderen, Sie alle wissen, wie schwierig die Personalsituation ist, gerade wenn es um Fachkräfte im IT-Bereich geht. Sie wissen auch, wie die Gehaltsstruktur in einem Ministerium ist. Und wenn man das beides zusammenbringt, weiß man, wie schwer es ist, solche Stellen zu besetzen.
Ja, ja, deswegen, ich habe das Argument ja antizipiert und deswegen die 1500 besetzten Stellen in anderen Bundesbehörden genannt. Okay, ich habe noch viele andere Fragen. Wir haben ja gerade in Hamburg eine sehr schreckliche Amoktat erlebt. Da hat Innenministerin Nancy Faeser anschließend getwittert, ich zitiere sie mal, wir wollen, dass künftig Waffenbehörden nicht nur bei Sicherheitsbehörden und örtlichen Polizeien Informationen abfragen, sondern auch bei Gesundheitsbehörden. Wie beurteilen Sie denn diese Forderung, insbesondere mit Blick auch auf Akzeptanz von NutzerInnen zur freiwilligen Bereitstellung persönlicher Gesundheitsdaten? Sie meint ja vielleicht auch Zugriff auf die EPA. Können Sie ausschließen, dass Ermittlungsbehörden so einen Zugriff bekommen? Und gibt es da Konsens in der Koalition?
Zunächst die also spezifischen Äußerungen von Innenministerin Faeser kann ich nicht kommentieren. Ich kann aber sagen, dass also was die EPA angeht, Zugriffe durch Sicherheitsbehörden von uns also nicht angedacht sind und auch nicht zugelassen werden. Das ist eine ganz klare Situation hier. Das sind Patientendaten, die auch so also klassischerweise in der Praxis nur unter ganz besonderen Bedingungen mit richterlichem Beschluss also zugänglich gemacht werden können. Und die Hürden würden hier höher liegen und nicht niedriger.
Da streiten sich übrigens die Rechtsanwälte, aber da läuft gerade eine Auswertung beim wissenschaftlichen Dienst. Mal gucken, was da rauskommt. Meine nächste Frage ist im Prinzip ganz klar, wie kann die EPA eigentlich per Opt-out umgesetzt werden, wenn Artikel 9 der Datenschutzgrundverordnung bei Gesundheitsdaten explizit eine ausdrückliche Einwilligung verlangt? Das ist ja keine ausdrückliche Einwilligung. Also wie geht denn das?
Das haben wir geprüft und das geht einher. Und also die Einwilligung geschieht, indem die Nutzung beginnt.
Sieht es der BFDI genauso?
Wir sind mit dem BFDI in also enger Abstimmung und werden dort zu guten gemeinsamen Lösungen kommen.
Der BFD hat im November zur EPA mit Opt-out geschrieben, dass der EPA leider grundlegende versprochene Funktionalitäten zum Schutz der Daten fehlen und hat sich auch auf Opt-out bezogen. Ich hätte den BFDI ja gerne selber gefragt, was er damit konkret meint. Meine Bitte, ihn und auch das BSI hierher heute einzuladen, wurde leider von der Ampelmehrheit abgelehnt. Deswegen muss ich jetzt Sie indirekt fragen, welche grundlegenden Funktionalitäten zum Schutz der Daten vermisst denn der BFDI?
Also das kann ich nicht sagen, was der BFDI zum jetzigen Zeitpunkt also vermisst. Klar ist, wir machen die Opt-out-Variante ja besser. Und also das Datenschutzkonzept wird also zum Schluss elaboriert und einfach zu nutzen sein. Und da arbeiten wir mit dem BFDI auch zusammen. Auch ich werde mit ihm persönlich entsprechende Gespräche regelmäßig führen.
Laut der Digitalstrategie steht ja, Akzeptanz und Begeisterung der PatientInnen sollen mit der EPA geweckt werden. Und unter mittelfristigen Zeitplanungen findet sich da die Entwicklung einfacher und transparenter Widerspruchsmöglichkeiten zur Nutzung der EPA und ein einfaches EPA-Berechtigungsmanagement im Sinne der Versicherten. Will man Akzeptanz und Begeisterung wecken, indem die Patienten bis dahin in mehreren Jahren komplexe und intransparente Widerspruchsmöglichkeiten akzeptieren müssen und kein Berechtigungsmanagement zur EPA haben?
Nein, der Widerspruch wird einfach sein. Also die Opt-out-Variante, hatte ich eben schon ausgeführt, wird einfach sein. Und wir werden auch die Berechtigungsmöglichkeiten von Anfang an so stricken, dass eben also zum Beispiel gesichert sein kann, dass ein bestimmter Arzt nur in die EPA reinschreiben kann, aber die Befunde dort nicht sehen kann und umgekehrt. Und somit also ein einfaches, kluges Berechtigungsmanagement von Anfang an.
Das heißt, der Zeitplan Dank, nein, in der Digitalstrategie stimmt
nicht. Die Runde ist vorbei, sorry. Mhm. Wir haben noch die letzte in der Abschluss der ersten Runde. Sorry, Johanna Kutta als Fraktionslose, 2 Minuten nur.
Vielen Dank, Herr Lauterbach. Die Regierung, die Politik und auch gerade Sie haben in der Corona-Zeit massiv Vertrauen in der Bevölkerung verspielt. Und auch die jetzige Entwicklung rund um Ihre Person und um die Feststellung, dass die Impfung eben nicht nebenwirkungsfrei ist, wie Sie gesagt haben, hat den Vertrauensverlust noch verstärkt. Viele Menschen glauben Ihnen einfach nicht mehr. Und jetzt wollen Sie an die sensibelsten Daten der Menschen, nämlich an Ihre Gesundheitsdaten. Wie wollen Sie dieses Vertrauen ganz konkret wiederherstellen? Ich war zum Beispiel sehr überrascht, dass selbst die Tagesthemen einen sehr kritischen Kommentar formuliert haben, die ja sonst überall mitgehen. Scheinbar wollen die Menschen das nicht. Wie wollen Sie das konkret wiederherstellen?
Ja, vielen Dank. Also ich sehe nicht unmittelbar den Zusammenhang zwischen Impfschäden und dieser Debatte. Aber die also, Debatte führen wir offen und in Klarheit. Ich habe den Kommentar bei den Tagesthemen auch gesehen. Er war sehr kritisch, aber er war nicht unfair und fertig ist. Wir müssen die Leute mitnehmen und überzeugen. Das werden wir tun.
Ich möchte aber ganz gerne wissen, wie konkret Sie das machen wollen, weil die Leute hören sich diesen Ausschuss nicht an. Die werden sich das Papier nicht durchlesen. Wie und wo werden die Leute aufgeklärt, informiert, dass sie wirklich umfassend informiert sind und Vertrauen fassen können?
Ja, zunächst arbeiten wir natürlich mit den Nutzern also dieser Produkte, mit den Ärzten arbeiten wir zusammen, mit den Krankenkassen arbeiten wir zusammen. Wir werden dann auch öffentliche Kampagnen machen, sodass jeder versteht, wie die EPA funktioniert, was die EPA für Vorzüge hat, wie das ganze Verfahren funktioniert, wieso der Datenschutz gewährleistet ist. Es muss das Übliche sein, also aufklären und mitnehmen.
Also das Aber Übliche hat das ja bis jetzt nicht funktioniert, weil wenn das Übliche funktioniert hätte, da hätten wir nicht, nur nicht 1% Nutzer von der EPA im Moment. Das heißt, bis jetzt hat es nicht funktioniert, da muss ja ein bisschen mehr nachgelegt werden.
Also ich kann die Arbeit meiner Vorgänger nicht bewerten, das möchte ich auch nicht. Und ich glaube aber sagen zu können, dass es auch für uns sehr schwer wäre, mit einer Opt-in-Funktion also tatsächlich den Nutzerkreis in die Größenordnung zu bringen, die wir anstreben. Das ist einfach nicht anders also zu beschreiben. Und von daher, wir werden überzeugen, wir werden ehrlich sein und wir werden die Leute mitnehmen.
Danke.
So, wir hatten eine zweite Runde vor. Die können wir jetzt nicht mehr mit 5 Minuten machen. Ich würde vorschlagen, 3 Minuten. Sie können ja ein bisschen überziehen, wurde mir gesagt. Dann machen wir eine 3-minütige Runde. Matthias Miebes nochmal für die SPD.
Alles klar, vielen Dank. Ich würde noch mal gern was zum Thema Stärkung der Forschung in Deutschland fragen. Sie haben die Eckpunkte zum Gesundheitsdatennutzungsgesetz vorgelegt. Und mich interessiert, was wir oder was Sie konkret planen, um mehr Klarheit bei der Aufsicht zum Thema Datenschutz bei Forschungsprojekten reinzubringen. Denn im Moment bekommen wir das Feedback, dass einzelne Projektverantwortliche, die Studien über mehrere Bundesländer hinweg machen, teilweise mit mehreren Landesdatenschutzbeauftragten und Behörden zu tun haben und keine einheitliche Auslegung bekommen, was sie eigentlich zu tun haben. Was planen Sie da?
Ja, vielen Dank für diese Frage. Wir planen, dass es für jede Studie eine leitende Datenschutzstelle gibt. Das kann eine Datenschutzstelle dann in einem Bundesland sein. Das kann auch die Bundesdatenschutzstelle sein. Und die also Vorgaben, die zu beachten sind, die sind dann verbindlich für ganz Deutschland, sodass wir einheitliche Regeln dann haben für die gesamte Studie. Und das wird in der Forschung wird das tatsächlich also massiv die Dinge beschleunigen, weil zum jetzigen Zeitpunkt sind die unterschiedlichen Datenschutzregeln über sehr unterschiedliche Länder eine erstens die Studien verzögernde Etappe, Qual. Und zum Zweiten führt es dann auch dazu, dass die Studie die Daten im Land A anders erfassen muss als im Land B, sodass man überhaupt nicht mehr auswerten kann. Und da wollen wir zu einer Einheitlichkeit kommen.
Vielen Dank. Parallel zum Gesundheitsdatennutzungsgesetz wird im Moment ja von Ministerin Stark-Watzinger an einem Forschungsdatennutzungsgesetz gearbeitet. Sind wir da oder sind Sie im Gleichklang mit der Ministerin unterwegs? Wie findet da eine Abstimmung und Zusammenarbeit statt?
Ja, wir sind in Abstimmung, wie das sich also in der Regierung auch gehört. Und ich habe die Konzepte, die Sie heute mit mir besprechen können, die habe ich auch in Schloss Meseberg bei der Kabinettsklausur vorgetragen, in Beisein von Frau Stark-Watzinger, die sich an der Diskussion sehr rege beteiligt hat.
Super. Und die letzten Sekunden möchte ich einfach nutzen, auch Danke an Ihr Team im Ministerium zu sagen. Denn ich habe den Eindruck, dass alle Mitarbeitenden rund um die Themen Digitales und Daten sehr engagiert, sehr zielorientiert arbeiten. Und ich möchte hier noch mehr hervorheben, dass ich den Eindruck habe, dass ernsthaft ein partizipativer Prozess von Anfang an gewählt wurde, dass der ernsthaft weiter betrieben wird mit den Akteurinnen und Akteuren im Gesundheitswesen. Ich wünsche mir, dass es beibehalten wird. Das finde ich gut. Herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank. Dann kommen wir zur CDU-CSU-Fraktion. CDU-CSU-Fraktion, schon langer Tag. Dr. Markus Reich.
Ja, Frau Vorsitzende, Herr Minister, ich möchte da anknüpfen, also nicht an dem Dank sagen, sondern an der Frage davor, nämlich bei dem Thema der Nutzung Forschungsdaten. Sie hatten das mit der Datenschutzbehörde erläutert. Vielen Dank. Planen Sie auch, dass der Zugang zu den Gesundheitsdaten nicht mehr an die Rechtspersönlichkeit oder weitere Eigenschaften des Antragstellers geknüpft wird, sondern nur noch an die Nutzungszwecke?
Die Nutzungszwecke stehen im Vordergrund. Das priorisiert die Nutzung der Daten. Allerdings muss immer eine Person natürlich verantwortlich zeichnen für die Ausführung. Das ist ganz klar. Somit also, was wir damit verhindern wollen, ist, dass wir also bei der Vergabe dieser also Rechte nach also Einfluss und Herkunft oder Einkommen gar gehen. Das wollen wir nicht. Wir wollen zum Beispiel keine wir wollen keine wohlhabenden Einrichtungen haben, dass die besondere Rechte haben, sondern da zählt jeder gleich. Es geht nur um die Zwecke. Ja. Aber es ist, ist dann immer natürlich eine Einzelperson. Gut. Derjenige, der die Studie macht, ist verantwortlich.
Vielen Dank. Dann, Sie haben ja Ihre Praktikergespräche benannt. Ich möchte jetzt mal ein konkretes Thema aus der jetzigen Umsetzung einer Regelung sprechen, nämlich die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Dort gibt es ja ein Problem, dass die Krankenkassen die aktuell nicht automatisch an die Unternehmen schicken können. Planen Sie, die Krankenkassen entsprechend zu ermächtigen oder in die Lage zu versetzen?
Wir kennen das Problem und arbeiten daran. Das gehört zu den Aufgaben, die parallel quasi zwischen Gematik und meinem Haus abgestimmt werden. Aber ich glaube, dass wir das Problem lösen können. Das ist einfach kein guter Status und muss weg, weil uns das im Moment, was die Akzeptanz angeht, auch schadet.
Aber gibt es eine andere Lösung, als dass die Krankenkassen das letztlich automatisch schicken an die Unternehmen?
Also es gibt unterschiedliche Lösungen, die umgesetzt werden könnten. Ich muss noch darauf hinweisen, dass wir auch nicht unmittelbar zuständig sind, sondern das Arbeitsministerium. Gut. Aber trotzdem, also wir arbeiten damit und also eine konkrete technische Lösung wird vorbereitet.
Aha, vielen Dank. Wir hacken im BMAS mit nach. Dann noch zu dem Thema der Befüllung der EPA. Wie werden Sie jetzt konkrete Voraussetzungen schaffen, dass die Ärzte nun tatsächlich die Daten reingeben? Nehmen Sie hier auch die Krankenkassen in die Pflicht? Werden Sie zeitliche Vorgaben zu Quoten sich überlegen? Also was ist da jetzt der Ansatz, um die Daten reinzubringen?
Das machen wir auch in dem partizipativen Prozess, den ich eben beschrieben habe. Also welche Daten haben Priorität, welche sollen reinkommen und wie können wir die Daten auch einfüllen, die schon aus der Vergangenheit kommen. Wer macht das, wer kann das für jemanden machen und so weiter und so fort. Also an diesen Umsetzungsherausforderungen, und ich bin dankbar, dass Sie sie angesprochen haben, arbeiten wir aber mit den Praktikern zusammen.
Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen, Maria Kleinschmack.
Ja, die Digitalisierungsstrategie bezieht sich aufs Gesundheitswesen und ausdrücklich auch auf die Pflege. Das finden wir sehr begrüßenswert. Und dort in der Strategie ist auch sind die digitalisierten Disease Management Programme genannt. Können Sie noch mal ausführen, wie chronisch erkrankte Menschen, pflegebedürftige Menschen davon profitieren?
Ja, vielen Dank. Die Disease Management Programme sind besonders geeignet für die Digitalisierung, weil man also über die Eingabe der entsprechenden Untersuchungen und der Blutwerte, der also Laborwerte zu Resultaten kommt, wie gut ist der Patient denn eingestellt und welche Komplikationen hat er schon und welche Komplikationen könnte er entwickeln. Und also durch einen digitalen Ansatz kann dann hinterlegt werden, wie auf welche Entgleisung oder Veränderung jetzt zu reagieren ist. Und es wäre zum Beispiel auch denkbar, dass Ärzte dann ihr eigenes, also Management eines Patienten, sehen im anonymen Vergleich mit dem Management anderer Patienten. Somit also die Digitalisierung kann hier genutzt werden, sodass der behandelnde Arzt also und auch der Patient natürlich unmittelbar erfährt, die Daten sind da. Man sieht, wie die Daten sich verändern, wie sieht es aus im Vergleich zu anderen Patienten und was sind konkrete evidenzbasierte Empfehlungen, um besser zu behandeln.
Dankeschön. Für die FDP-Fraktion Maximilian Funke-Kaiser.
Herzlichen Dank. Ich würde gerne auf einen Punkt eingehen, der heute noch nicht angesprochen wurde, nämlich Interoperabilitätsvorgaben. Das soll ja auch angesiedelt werden in der Digitalagentur, was ich sehr, sehr begrüße. Wie wollen Sie das denn jetzt umsetzen, wenn wir das ja jetzt schon sehen bei PVS und KISS-Systemen? Wir haben ja auch schon regulatorisch in Gesetzen drinstehen, dass wir uns interoperabel aufstellen müssen, aber man hält sich nicht daran. Ist da was geplant, da auch Rechtsfolgen daran zu knüpfen, wenn man sich nicht interoperabel aufstellt?
Ja, vielen Dank. Eine sehr wichtige Frage auch. Die in der Tat, also interoperabel müssen die Systeme sein und die Krankenhausinformationssysteme sind es in Deutschland zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Daher wäre auch diese Information jetzt nicht so leicht einbringbar in eine elektronische Patientenakte. Und wir denken also in dem partizipativen Prozess darüber nach, welche Anreize wir setzen können, damit tatsächlich interoperabel angeboten werden muss. Das ist tatsächlich etwas, was wir also bedenken. Und das betrifft also Praxisverwaltungssysteme, aber auch KISS-Systeme, weil wir wollen zum Schluss, dass alles miteinander kommunizieren kann.
Meine nächste Frage geht in Richtung elektronische Patientenakte an sich. Wir haben ja jetzt schon ein Datenschutz-Cockpit in der Spezifizierung der EPA. Allerdings, klar, auf der einen Seite geringe Nutzung der EPA, aber auf der anderen Seite wird man nicht proaktiv darüber informiert, wenn neue Daten eingestellt worden sind oder wenn Daten abgefragt worden sind. Wie stehen Sie dazu, dass wir dieses Datenschutz-Cockpit mit einer Push-Funktion versehen, um hier auch den Versicherten, den Patienten mehr Souveränität auch über seine eigenen Gesundheitsdaten zu geben?
Das ist sicherlich eine interessante Möglichkeit. Ich möchte das nicht abschließend bewerten, weil es sind ja große, auch technische Fragen. Und da bitte ich um Verständnis, dass ich mich hier nicht festlegen möchte. Aber das ist ganz klar etwas, was wir also auch mitbedenken werden. Und ich hatte ja eben schon darauf hingewiesen, dass diese also Registrierung eines Zugriffes, ob der jetzt also was in 99,9% der Fall sein wird, berechtigt ist, oder in dem einen Fall, wo es dann tatsächlich einen Missbrauch gegeben hat, der rar sein wird, wie gesagt, eine Rarität, aber wenn er dann stattgefunden hat, dann muss man ja auch schnell informiert sein, muss man schnell reagieren können. Und von daher, Push-Funktionen werden von uns auch überdacht.
Wir haben uns sehr gefreut, auch im Kontext der Ankündigung von BioNTech, ihre Forschungsaktivität nach Großbritannien zu verlegen, dass die forschende Pharmaindustrie Zugang bekommen soll über das Forschungsdatenzentrum. Das haben wir auch in den letzten Monaten immer wieder auch adressiert. Vielleicht könnten Sie das noch mal erläutern, wie das genau aussehen soll.
Aber ganz kurz.
Ja, in der Tat. Also für Firmen wie BioNTech sind diese longitudinalen Auswertungen von größter Bedeutung natürlich. Und also dann, es wäre also dann auch also sehr interessant, also wenn man Registerdaten nutzen könnte, Krebsregisterdaten, weil BioNTech arbeitet sehr intensiv jetzt also in der Onkologie. Das heißt also, wenn hier also Kassendaten und Registerdaten verknüpft werden könnten und könnten longitudinal ausgewertet werden, dann wären das sehr wichtige Voraussetzungen für eine Art Forschung, die BioNTech in Deutschland derzeit nicht machen kann.
Für die AfD-Fraktion Barbara Lenk habe ich genannt bekommen. Nee, nochmal Beatrice von Storch.
Ja, vielen Dank. Ganz kurze Frage vorweg unter Bezugnahme auf Ihre freundliche Geleitworte zu der digitalen Strategie. Sie haben dort hingewiesen auf den Zusammenhang zwischen den digitalen Impfzertifikaten und dem Nutzerverhalten der Menschen. Ist die digitale Patientenakte, werden dort auch Impfdaten aufgenommen? Ist also die Patientenakte die Einführung des Impfregisters?
Nein, die also, Patienten können hier ihre Impfdaten aufnehmen und haben sie dann in ihrer elektronischen Patientenakte. Wenn ich das aber nicht möchte, dann also schließe ich das aus. Dann wird das nicht gemacht. Somit also ist das also eine freiwillige Angelegenheit. Sie wählen selbst. Wenn Sie das nicht möchten, erscheinen keine Impfdaten in der elektronischen Patientenakte.
Also zunächst mal werden sie aufgenommen, aber wenn ich das nicht möchte, muss ich widersprechen. Also wenn ich schweige und nichts mache, weil ich die Vorzüge nicht erkenne oder warum auch immer, landen die Daten zunächst mal, ob geimpft oder nicht geimpft, in der Akte. Korrekt?
Nein, sie werden geimpft und also dann muss der Arzt sie fragen, also werden die Daten eingegeben oder nicht. Sie müssen ja die elektronische Patientenkarte dann vorlegen, um den Arzt überhaupt freizuschalten, dass er die Daten eingeben kann. Und wenn Sie das nicht wollen, dann also schalten Sie das nicht frei und fertig ist.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Menschen draußen Ihnen das glauben werden. Ich bin Ihnen aber sehr dankbar für das Heute-Journal-Interview vom 12. März, das Sie gegeben haben. Ich rechne Ihnen das hoch an, dass Sie jetzt hier sehr offiziell mitgeteilt haben, dass Sie sich mit allem, was Sie in den letzten zwei Jahren haben, aber fundamental geirrt haben. Sie haben immer ausgeschlossen, dass es Impfnebenwirkungen gibt. Sie haben jetzt davon gesprochen, dass es im Verhältnis 1 zu 10.000 schwere und schwerste Impfnebenwirkungen gibt. Die schwerste Impfnebenwirkung ist der Tod, wie Sie wissen, von dem auch viele Menschen betroffen sind. Insofern vielen Dank, dass Sie das jetzt komplett eingeräumt haben. Wenn die Impfdaten in der elektronischen Patientenakte dann vorliegen, wenn sie denn dann vorliegen, weil viele Menschen vielleicht nicht verstehen, dass sie widersprechen sollen, ist es dann auch leichter, eine Impfpflicht einzuführen?
Zunächst, ich habe nicht gesagt im Heute-Journal, dass ich mich in den letzten 2 Jahren mit allem geirrt hätte. Das ist auch nicht meine Sicht auf die Dinge. Und also, dass es Impfschäden gibt, das habe ich immer eingeräumt. Schon also, als ich sehr früh über die Sinusvenenthrombose bei dem AstraZeneca-Impfstoff berichtet habe. Ich habe damals mich sehr intensiv damit beschäftigt und war also auch eingearbeitet in die Forschungsarbeit zu diesem Thema von Professor Greinacher an der Universität Greifswald, eine Koryphäe in dem Feld. Also das ist hier für mich keine Neuigkeit gewesen. Und es ist für den Gesundheitsminister notwendig und also angemessen, dass er dann auch also bei schweren Impfschäden, dass er da Zahlen nennt, wenn wir eine ungefähre Größenordnung haben. Und die ungefähre Größenordnung ist also, dass also schwerere Impfschäden bei weniger als einem von 10.000 Patienten Geimpften vorkommen. Das ist die Situation, das habe ich vorgestellt und das ist auch richtig gewesen. Und also ansonsten ist also die Impfung also ein Segen gewesen. Wenn jetzt nachträglich der falsche Eindruck böswillig erweckt wird oder versucht wird zu erwecken, dass die Impfung das Problem wäre, dann kann ich Ihnen sagen, alle Impfschäden, die wir hier haben, wären also im Falle einer Erkrankung mit Covid für die Betroffenen sehr viel wahrscheinlicher gewesen und es wären sehr viele Menschen gestorben. Ich bin dankbar, dass wir als Gesellschaft das gemeinsam gelöst haben und zusammengehalten haben. Also an dieser Leistung haben sich fast alle beteiligt. Ihren Beitrag möchte ich nicht kommentieren.
Vielen Dank. Und für Die Linke Anke Domscheit-Berg.
Ja, das waren jetzt insgesamt fast 4 extra Minuten in den beiden Runden für die AfD. Ich hoffe auf Toleranz bei meiner Redezeit.
Das mache ich immer.
Das freut mich zu hören. Das Thema Interoperabilität ist ja schon angesprochen worden. Ich hatte aus der Strategie herausgelesen, dass Standards und Interoperabilität verpflichtend sein werden. Es gibt ja in der Tat einen großen Zoo an Anwendungen. Für mich einer der wichtigsten Elemente dieser ganzen Strategie, weil ich glaube, dass man damit überhaupt erst große Veränderungen erreichen kann. Jetzt klang das so ein bisschen, als würde man nach Anreizen suchen und das hat in anderen Feldern auch ganz schlecht geklappt. Also bis wann und mit welchen Meilensteinen sollen denn Standards in der Praxis verbindlich werden und wann ganz grob können wir mit Interoperabilität rechnen?
Ja, sehr wichtige Frage, vielen Dank. Und wir werden wirklich mit Hochdruck daran arbeiten. Wir wollen also hier Standards vorgeben und wollen also auch Anreize setzen für die Interoperabilität. Aber das Problem ist ja im Moment, dass also sehr viele zum Beispiel dieser also Systeme in den Krankenhäusern, dass sie noch da sind und erstmal dann ausgetauscht werden. Wir haben in diesem Bereich, gerade bei Krankenhausinformationssystemen, haben wir einen enormen Personalmangel in den Häusern selbst, aber auch an Firmen, die das darstellen können. Das heißt, wir überlegen uns, wie wir das hinbekommen. Wir werden da auch sehr starke Anreize setzen. Und wenn das nicht so hilft, dann werden wir auch mit Fristen arbeiten. Das ist anders wird das nicht gehen. Aber ein sehr wichtiges Thema. Wir werden wirklich überall Druck machen, wo wir können.
Zur Not Fristen. Damit steht und fällt in der Tat alles. Ich muss ein bisschen abwürgen, weil ich habe so wenig Zeit und so viele Fragen. Habe ich richtig verstanden, dass die EPA komplett leer bleibt, wenn ich zwar nicht opt-oute oder out-opte, aber nicht beim Arzt irgendwo mit meiner Gesundheitskarte die freischalte? Da kommen auch nicht über Krankenkassen hintenrum irgendwo hier irgendwelche Daten rein, sofern ich nicht aktiv etwas tue. Ist das richtig?
Genau, wenn Sie die Karte nicht nutzen, um Ärzte freizuschalten, werden in die EPA keine medizinischen Daten eingespeist.
Das ist mal eine interessante Neuigkeit. Falls man erst mit Zeitverzug seine Meinung ändert oder Risiken versteht, was passiert denn dann mit den Daten, die sowohl in der EPA als auch in dieser Forschungsdatenbank oder in den Forschungsdatenzentrum drin sind? Werden die dann gelöscht? Müsste nach meinem Verständnis nach DSGVO so sein?
Also zunächst einmal, wenn Sie also Daten auf der EPA haben, die gelöscht werden sollen, dann können Sie das natürlich veranlassen. Das sind ja Ihre Daten. Sie können Ihre Daten auch löschen lassen. Wenn jetzt also Sie eine Datenspende gemacht haben und diese Datenspende ist jetzt also in dem FDZ-Datensatz enthalten, dann also ist es ja so, dass Ihre spezifische also Datenspende nicht so leicht identifiziert werden kann. Das müsste dann über die Versicherten also Nummer geschehen, unter besonderen also Vorsichtsmaßnahmen, und dann würden diese Daten auch noch löschbar sein.
Vielen Dank. Wir kommen zum Ende auch der Aufzeichnung und der Übertragung.
Naja.
Nee, Sie dürfen nur einmal. Tut mir leid, Frau Kutter. Ganz herzlichen Dank an den Bundesgesundheitsminister für die Zeit und für die Antworten auf die vielen Fragen hier. Wir werden sicherlich im Austausch bleiben, das auch begleiten als Digitalausschuss und nehmen so den Bericht zur Kenntnis. Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ich danke Ihnen.
So, dann ist das auch das Ende des öffentlichen Teils und wir müssen uns